Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Nachdem die deutschen Exporte im August deutlich geschrumpft waren, gab es heute eine erfreuliche Nachricht für diese wichtige Wirtschaftsbranche. Die Exporte zogen im September kräftig an. Wie diese Monatszahlen zum Außenhandel einzuordnen sind, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf den Geschäftsverlauf beim Versicherungskonzern Allianz schauen, sowie auf die Wahl in Spanien blicken. Und wie immer freitags in dieser Sendung haben wir auch heute ein Firmenporträt im Programm und stellen ein Logistikunternehmen mit einem nicht alltäglichen Geschäftsmodell vor. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zahlen zum Außenhandel gab es heute gleich zweimal. Sie kamen einmal aus China für den Monat Oktober und einmal aus Deutschland für den Monat September. Und beide Veröffentlichungen sind ja wichtige Hinweise für die Wirtschaft und damit auch für die Börsen, womit ich gleich überleite zu Ulrich Barz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main zum Blick auf den heutigen Handelstag bisher. Herr Barz, welche Rolle spielen denn beide Veröffentlichungen bei den Anlegern?
Ja, eine ganz wichtige. Die deutschen Exporte haben positiv überrascht. Andererseits ist da dieser Konter von dem China-Dämpfer, wo es auch um den Handel geht. Und es gibt auch neue Unsicherheiten zum Handelsstreit, wieder Zweifel an der Entspannung, dass die wirklich kommen wird, auch in Richtung USA, EU. Und deshalb steht jetzt der DAX mit 13.267 Punkten, ja, um 21 Punkte tiefer. Das ist ein kleines Minus von 0,1%. Man könnte sagen, er tritt auf der Stelle. Man muss auch sagen, er ist auf einem sehr hohen Stand.
Genau, aber die Außenhandelszahlen, sie spielen eben eine Rolle. Wie sind Sie denn angekommen an der Börse?
Ja, das werde ich jetzt Carsten Bjeski fragen. Er ist der Chefvolkswirt der ING. Vielen Dank, dass Sie zu uns kommen. Wir haben jetzt einen Exportplus von 1,5% im Monat im September gegenüber dem August und im Jahresvergleich ein Plus von 4,6%. Und bei den Importen ist man auch im Plus. Das kommt irgendwie für mich, der ich die Zahlen in der letzten Zeit verfolgt habe, vollkommen überraschend. Wie kommt das?
Das ist endlich mal eine schöne, positive Überraschung. Das hat, wenn man das sich im Jahresvergleich anschaut, hat es damit zu tun, dass der September in diesem Jahr auch mehr Arbeitstage hatte als der September 2018, also ein technischer Faktor. Kommt aber auch hinzu, dass es letztendlich gar nicht so schlecht mit dem Welthandel geht, wie wir das immer denken, angesichts von Schlagzeilen über einen Handelskonflikt. Also von daher ist das für mich erstmal eine positive Überraschung. Heißt auch, dass wir den Handel nicht komplett abschreiben dürfen, denn was auch noch wichtig war, die Augustzahlen, die wurden noch mal ein bisschen nach oben revidiert. Das heißt, insgesamt ist jetzt wahrscheinlich der Außenhandel gar nicht mehr diese absolute Bremse für die deutsche Konjunktur im dritten Quartal gewesen, die einige Experten schon gemacht hatten.
Ich frage aber trotzdem vorsichtig, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer?
Nein, eine Schwalbe macht aktuell noch keinen Sommer, denn wir hatten ja diese Woche auch die Industrieproduktionszahlen aus Deutschland, die waren schwach. Die Industrieaufträge waren auch weiterhin noch schwach. Das heißt, jetzt kurzfristig positiv, weil wir eventuell sogar diese technische Rezession in Deutschland vermeiden könnten, wenn nächste Woche dann die Wachstumszahlen kommen. Mittel- bis langfristig haben wir aber auch gesehen, der Handelskonflikt ist nicht weg. Die deutsche Industrie befindet sich eigentlich in einer gefühlten Rezession. Das heißt, von daher macht diese eine Schwalbe leider Gottes noch keinen neuen Konjunktursommer.
Und das sieht man auch ein bisschen am Arbeitsmarkt. Da bereiten sich viele Unternehmen auf schlimme Zeiten vor oder fühlen sich schon mit Kurzarbeit oder Stellenabbau.
Ja, ich denke, wir müssen aufpassen, was jetzt wirklich schlimme Zeiten sind. Schlimme Zeiten im Vergleich zu den letzten Jahren, zu dem Jobwunder im letzten Jahr. Ja, es gibt auch wieder eine Kurzzeitarbeit, die hinzukommt. Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt sich abgekühlt hat. Es ist aber noch keine Krise am Arbeitsmarkt. Also das ist auch ganz deutlich. Und auch die absoluten Zahlen der Kurzzeitarbeit, die sind natürlich noch viel geringer als das, was wir 2008, 2009 gesehen haben. Wir sind aktuell eher im fünfstelligen Bereich. Damals, 2009, waren wir wirklich zum Höhepunkt bei über 1 Million Anfragen für Kurzarbeit. Von daher heißt das, ja, wir sehen, die ganze Konjunktur hat sich abgekühlt. Der Arbeitsmarkt reagiert auch immer später auf realwirtschaftliche Entwicklungen. Und von daher sind wir eher so, wir sind in Deutschland wirklich mitten in einer Stagnation. Wird das eine richtige Krise? Tendenziell Antwort eher nein. Haben wir einen Aufschwung, der uns bevorsteht, ist die Antwort auch nein.
Was ist, wenn es in China so weitergeht wie im Oktober? Da gab es einen richtigen Dämpfer. Die Zahlen sind ordentlich nach unten gegangen für die Exporte.
Eine deutliche Warnung, dass dieser Export, diese Exportschwalbe, über die wir gerade gesprochen haben, im September noch keinen neuen Sommer macht. Das heißt, der Handelskonflikt, Abkühlung der globalen Wirtschaft, das spielt immer noch eine große Rolle. Das sieht man an China, das werden wir auch in Deutschland spüren. Von daher denke ich, dass wenn wir überhaupt über einen mal spürbaren Aufschwung in Deutschland sprechen können, dass der dieses Jahr nicht mehr kommen wird, sondern dass der erst mit Anfang nächsten Jahres kommen wird.
Das vierte Quartal, das im Moment läuft, wagen Sie da schon eine Prognose? Und in dem Fall auch für 2019?
Nein, erstmal noch nicht. Ich denke, es ist schon schwierig genug zu sehen, was im dritten Quartal passiert ist. Da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Also da ist erstmal nächste Woche die Frage, können wir eventuell die technische Rezession zwei Quartale mit Schrumpfkurs doch noch in letzter Minute verhindern? Und das vierte Quartal aktuell, ich würde auch eher auf Stagnation tippen als auf einen spürbaren Aufschwung.
Eine Überraschung vom Export. Vielen Dank, Carsten Pieczewski von der ING.
Ja, soweit eine Einschätzung zur Lage des deutschen Außenhandels und der deutschen Wirtschaft. Der deutsche Aktienindex heute also bisher leicht im Rückwärtsgang. Wenn wir, Herr Barz, jetzt schon mal eine Wochenbilanz ziehen aus Sicht von Aktienbesitzern, wie fällt die aus?
Ja, da scheint die Sonne. Trüber Freitag, aber für die Woche hat der DAX rund 2,5% gut gemacht. Und mit 13.265 jetzt im Moment ist er auch quasi auf Schlagdistanz zum bisherigen Rekordhoch von 13.596 Punkten von Anfang 2018.
Was tut sich angesichts der Stimmung auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Ja, da geht's kräftig nach unten. Deutsche Staatspapiere verlieren bis zu 2,12 Euro. Dadurch verbessert sich die Umlaufrendite um 4 Basispunkte auf -0,28%. Und die Feinunze Gold, die ist richtig abgesackt um rund 29 Dollar jetzt auf 1.456 Dollar.
Das ist wirklich deutlich. Wie ist die Lage auf dem Devisenmarkt?
Ja, da gibt der Euro auch leicht nach auf 1 US-Dollar 10,29.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und widmen wir uns jetzt noch Einzelbewegungen. Der Versicherungskonzern Allianz hat heute über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal informiert. Wir werden gleich noch ausführlich darüber berichten. Vorweg schon mal, wie kommen die Zahlen bei den Anlegern an?
Ja, überraschend deutlich negativ. Die Aktie ist richtig unter Druck. Sie gibt um rund 2% nach. Das ist einerseits ein positiver Gewinntrend, aber andererseits das Stichwort Solvenzquote, was den Anlegern nicht so gefällt.
Der Autobauer BMW hat ja heute über gute Absatzzahlen im Oktober informiert. Gut, aus wirtschaftlicher Sicht. Klimaschützer sehen das sicherlich anders. Die Oktoberzahlen, wie reagieren die Anleger?
Ja, die reagieren aufs wirtschaftliche Ergebnis, auf diesen Gesichtspunkt. Die BMW-Aktie steigt jetzt um 1%, gehört also zu den Gewinnern heute. Ja, das Klima, nicht so gute Nachricht von BMW, dadurch, dass dieses Plus erreicht wurde durch viele SUVs und weniger kleine Minis, aber eben der Gewinntrend, der stimmt.
Ulrich Barz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Ja, und wir hatten es ja gerade im Gespräch an der Börse schon erwähnt, dass die Allianz bisher mit zu den Tagesverlierern an der Börse gehört, obwohl der heute veröffentlichte Quartalsbericht sich ja durchaus sehen lassen kann. Den Geschäftsverlauf der Allianz von Juli bis September fasst uns Tobias Krone zusammen und schaut auch auf die Baustellen des Versicherungskonzerns, denn dort läuft nicht alles rund.
Die Allianz steht auch in diesem Jahr vor einem neuen Rekordgewinn. Auf der Telefonpressekonferenz zum Ende des dritten Geschäftsquartals gibt sich Finanzvorstand Giulio Terzariol zufrieden.
Die Ergebnisse für die ersten 9 Monate sind ausgesprochen gut.
Vor allem in der Lebens- und Krankenversicherung steht die Allianz gut da, mit fast 7% mehr Gewinn vor Steuern und Zinsen in den ersten 9 Monaten des Jahres. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem ohnehin schon starken Vorjahr um rund 8% auf rund 107 Milliarden Euro. Leicht verschlechtert hat sich das Geschäft mit Sach- und Unfallversicherungen. Hier erhöhte sich die Schadenskostenquote leicht. Das bedeutet, in ihrem ertragreichsten Geschäftsfeld hat die Allianz geringfügig an Rentabilität verloren. Was Giulio Terzariol aber vor allem mit der technischen Tatsache erklärt, dass im Vorjahr besonders wenige Schäden zu beklagen waren. In diesem Jahr habe es weniger Schadensfälle durch Naturkatastrophen gegeben. Nennenswert war einzig der Taifun Faxai, der über der japanischen Hauptstadt Tokio wüterte. Doch das entlastet die Allianz nicht.
Die Senkung von der Belastung aus Naturkatastrophe wurde weitgehend kompensiert von den steigende Kosten und Schäden aus wetterbedingten Ereignissen und aus Großschäden.
Auch wenn etwa Ernteausfälle im vergangenen trockenen Sommer nicht zu Naturkatastrophen zählen, können sie trotzdem ins Geld gehen. Schwierigkeiten macht Allianz das Geschäft mit Gewerbeversicherungen. Hier will man bis 2021 rentabler werden. Ein Versicherungskunde, der die Wirtschaftswelt besonders interessieren dürfte, ist Boeing. Für den angeschlagenen amerikanischen Flugzeugbauer, dessen Modell 737 MAX seit einem guten halben Jahr nicht fliegen darf, hat die Allianz weitere 20 Millionen Dollar zurückgestellt. Insgesamt fast 100 Millionen. Aufgrund der insgesamt soliden Geschäftssituation verengt Allianz-Finanzvorstand Giulio Terzariol den Zielkorridor für dieses Geschäftsjahr auf die obere Hälfte.
Wenn wir alles da zusammenfassen, haben wir unsere Prognose für das Jahresende auf die obere Hälfte der Tagerrange angehoben. Und so insgesamt ein gutes Bild.
Analysten rechnen schon mit über 12 Milliarden Euro Gewinn. Im Allianz-Vorstand bleibt man konservativer, da noch die Gewährleistungssumme bei der Haftpflicht in den USA ausstehe. Doch auch im schlechtesten Fall würde man mit 11,5 Milliarden aus dem Geschäftsjahr gehen, mit demselben Gewinn also wie im Vorjahr.
Unser Korrespondent für das Bundesland Bayern, Tobias Krone, über den neuen Quartalsbericht der Allianz. Am Sonntag sind die Spanier erneut zu Parlamentswahlen aufgerufen. Erneut heißt, es ist der vierte Urnengang in 4 Jahren. Und noch eine 4. Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone. Und deshalb werden auch die Akteure auf den Finanzmärkten genau hinschauen, wenn das Wahlergebnis veröffentlicht wird. Denn die Notenbank des Landes hatte bereits gemahnt, bei einem politischen Patt drohe eine Belastung der Konjunktur. Wie steht Spanien denn aktuell da? Wie ist die Wirtschaftslage derzeit? Dieser Frage ist Sebastian Schreiber nachgegangen.
Spaniens Wirtschaft hat sich erholt. Auch weil sich Menschen gerne selbst in Spanien erholen. Da gibt es schließlich tolle Strände, Kultur und ganz viel Sonne. Seit 10 Jahren schon reisen jedes Jahr mehr internationale Gäste nach Spanien. Ökonom Ralf Solven von der Commerzbank hebt den Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor hervor.
Da hat Spanien sicherlich in den letzten Jahren seine Position ausbauen können. Auch teilweise profitiert davon, dass andere Ziele aus politischen Gründen eben schwächer geworden sind. Aber eben auch die Industrie hat wieder an Boden gewonnen, die eben vorher auch unter ihrer mangelnden preislichen Wettbewerbsfähigkeit gelitten hat.
Vor gut 7 Jahren, als Europa nach der Bankenkrise fast nahtlos in eine Krise der Staatsschulden gerutscht war, brach Spaniens Wirtschaft regelrecht ein. Die Arbeitslosigkeit stieg auf ein Rekordniveau. 2013 war mehr als jeder Vierte ohne Job. Noch deutlich höher war die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen. Spanien reagierte unter anderem mit einer Arbeitsmarktreform. Die Produktivität ist in der Folge wieder gestiegen, die Wirtschaft gewachsen, Märkte haben sich stabilisiert. Das Land sei auf einem guten Weg, sagt Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank.
Spanien ist ein Land, das sich langfristig auf dem Weg befindet, ein Niveau wie Belgien, Frankreich oder Irland zu finden. Wo Spanien nicht glänzen kann, ist in Sachen politische Stabilität. Spanien wählt dieses Jahr zum 4. Mal in 4 Jahren ein neues Parlament. Da hat Spanien Nachholbedarf in Sachen politischer Stabilität.
Ob die Wahl am Sonntag in Spanien für stabile politische Verhältnisse sorgen wird, ist fraglich. Treffen die Umfragen zu, sollte sich an den wackeligen Mehrheitsverhältnissen vorerst nicht viel ändern. Ralf Solven von der Commerzbank sieht in den instabilen politischen Verhältnissen aber nicht zwangsweise einen wirtschaftlichen Nachteil.
Das ist auch etwas, was wir in anderen Ländern gesehen haben, dass ein paar Jahre mit einer nicht richtig handlungsfähigen Regierung bei einem ansonsten guten konjunkturellen Umfeld nicht unbedingt von Schaden sein muss.
Trotz der wirtschaftlichen Erholung steht Spanien vor großen politischen und ökonomischen Herausforderungen. Noch immer liegt die Arbeitslosenquote mit etwa 14% weit über dem europäischen Durchschnitt. Noch immer ist die Staatsverschuldung eine der höchsten in Europa. Und dann ist da noch der Dauerstreit um eine mögliche Abspaltung Kataloniens. Dazu nochmal Ralf Solven von der Commerzbank.
Eine Abspaltung Kataloniens wäre sicherlich für Spanien eine deutliche Schwächung, weil es eben eine der reicheren Provinzen ist. Allerdings hat sich in den letzten Jahren eben auch gezeigt, dass eine solche politische Krise alleine eben eine Konjunktur nicht zum Einbruch bringt.
Trotz politischer Spannungen, trotz der schwächelnden Weltkonjunktur, die wirtschaftlichen Aussichten könnten für Spanien schlechter aussehen. Für das kommende Jahr rechnet die EU-Kommission mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5%. In der Eurozone ist das immerhin überdurchschnittlich.
Sebastian Schreiber zur Wirtschaftslage in Spanien. Und wir kommen zum Firmenporträt. Das Familienunternehmen Zeitfracht verfolgt ein ganz besonderes Geschäftsmodell. Es kauft nämlich gerne Firmen, die zuvor in die Insolvenz gegangen sind, und gibt ihnen eine neue Chance. Auf diese Weise ist Zeitfracht vom Logistiker auf der Straße zum Luftfahrtunternehmen geworden und hat sich zuletzt sogar die Chance auf eine Mondmission gesichert. Angefangen hat das alles aber ganz bodenständig, und zwar mit einem Metzgerbetrieb in Sachsen-Anhalt. Anhalt in den 20ern des vergangenen Jahrhunderts. Claudia van Laak hat die Firma, die gerne mal einen Rettungsring auswirft, besucht.
Ein unspektakulärer Gewerbehof zwischen Kleingärten in der Nähe des Flughafens Berlin-Tegel. Flink rangiert ein Lkw-Fahrer das Wiesel genannte Fahrzeug rückwärts, nimmt einen Container Huckepack, setzt ihn an anderer Stelle wieder ab. Angrenzend an den Hof ein unscheinbarer dreistöckiger gelber Klinkerbau, die Zentrale des Familienunternehmens Zeitfracht. Zeitfracht, das sind 935 Lkw, 8 Spezialschiffe, 26 Flugzeuge und seit kurzem die Mondlandefähre Alina. Das alles gehört einer einzigen Frau, der 37-jährigen Jasmin Schröter.
Genau, die Anteile liegen zu 100% bei mir.
Die Betriebswirtin, schmale Figur, kleine Perlenohrringe, schlicht und elegant gekleidet, ist die Großnichte von Firmengründer Walter Schröter. Der Metzgermeister baute 1927 in Stendal, Sachsen-Anhalt, einen Fuhrbetrieb auf. In der DDR enteignet, gründete sein Sohn das Unternehmen in West-Berlin neu, baute später mit Partnern den privaten Paketdienst DPD auf. Heute beschäftigt Zeitfracht 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unter anderem in Berlin, Münster, Stuttgart, Erfurt, Hamburg und Leipzig. Jahresumsatz 900 Millionen Euro.
Ich bin im elterlichen Familienbetrieb aufgewachsen, habe von der Pike auf das Handwerk gelernt und mich dann quasi mit dem Studium weiterentwickelt, in anderen Bereichen qualifiziert, ja, hier in dem Unternehmen gearbeitet, in den Bereichen, und dann war das so der naheliegende Schritt.
Neben Jasmin Schröter sitzt ihr Ehemann Wolfram Simon Schröter, 39 Jahre alt, Geschäftsführer von Zeitfracht.
Ich bin nur Angestellter, selbstverständlich, bei meiner eigenen Frau. Und ganz ehrlich, ich bin damit auch glücklich.
Das nimmt man ihm sofort ab. Es klingt nämlich nicht so, als ob ein PR-Profi diesen Satz mit Wolfram Simon Schröter geübt hätte. Understatement. Dieser Begriff passt bestens zur Firma Zeitfracht und den beiden Chefs. Die Firmenzentrale kommt ohne eigenen Empfang aus. Die Büros sind schlicht und zweckmäßig eingerichtet. Auf einen Internetauftritt hat Zeitfracht lange verzichtet. Jasmin und Wolfram Schröter stehen ungern im Rampenlicht. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ist Zeitfracht im B2B, also Business-to-Business-Geschäft, größer und größer geworden. Das Logistikunternehmen liefert keine Päckchen an Endkunden und verkauft auch keine Flugtickets.
Für uns gibt es eigentlich letztlich nur die eine strategische Maxime, dass wir sagen, wir kümmern uns um den Bereich Logistik. Und alles, was wir tun, hat mit Logistik zu tun, A1 und A2, dass wir ausschließlich im B2B-Geschäft unterwegs sind. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.
Logistik zu Wasser, Land und Luft. Zeitfracht vermietet über sein Tochterunternehmen Luftfahrtgesellschaft Walter 26 Flugzeuge plus Besatzung. Wet Lease heißt der Fachbegriff in der Branche.
Wenn Sie beispielsweise mit der Firma Eurowings fliegen und Sie fliegen von Düsseldorf nach Stuttgart, dann ist es sehr häufig so, dass dieser Flug durchgeführt wird von der Luftfahrtgesellschaft Walter aus Dortmund. Das fliegen wir dann und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit Thomas Winkelmann, letzter Air Berlin-Chef, hat sich Wolfram Simon Schröter Luftfahrtkompetenz und entsprechende Netzwerke eingekauft, um in diesem Bereich weiter wachsen zu können. Zeitfracht kauft gerne Unternehmen aus der Insolvenz heraus. So geschehen mit dem großen Buchlogistiker KNV mit Standorten in Erfurt, Leipzig und Stuttgart. Ein Grund dafür, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien besonders motiviert. Geschäftsführer Simon Schröter.
Wir haben uns in den letzten Jahren ein gewisses Spezialwissen für das Thema Restrukturierung und Herausführen aus Sondersituationen angeeignet. Und da wir Unternehmen normalerweise kaufen, um sie zu halten, sagen wir, dass das aus substanzieller Sicht für uns ein ganz gutes Geschäftsmodell ist. Also das Investment, was wir da tätigen, ist langfristiger Natur.
Bei einem weiteren Zukauf aus der Insolvenz heraus spielte auch die Leidenschaft von Geschäftsführer Wolfram Simon Schröter für die Raumfahrt eine Rolle. PTS, Planetary Transportation Systems. Das sind 60 teils hochspezialisierte Ingenieure und Wissenschaftler in Berlin, die eine Mondlandefähre namens Alina entwickelt haben. In 4 Jahren soll die Mondmission starten.
Wir wollen auch die Pioniere sein. Wir wollen das als Erste schaffen.
Mein Mann ist kein Mondverrückter, nein, nein. Es war, ich würde sagen, ein gemeinsames Projekt. Also wir haben uns das gemeinsam angesehen und haben dann zusammen die Entscheidung getroffen, dass wir das machen wollen.
Sagt Inhaberin Jasmin Schröter. Das Projekt sei mehr als ein kostspieliges Hobby. Am Ende werde sich die Investition in die Mondmission rechnen, ist Ehemann Simon Schröter überzeugt.
Und wenn Sie die Nachrichtenlage zum 50-jährigen Jubiläum des ersten Menschen auf dem Mond verfolgen, dann werden Sie sehen, dass der Mensch in den nächsten Jahren zum Mond zurückkehren wird. Mit einem Unterschied, diesmal wird er da bleiben.
Vom Metzger zur Mondmission. Die Firmengeschichte von Zeitfracht ist eine höchst ungewöhnliche, allerdings auch eine höchst erfolgreiche.
Soweit das Firmenporträt in dieser Woche. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es vor allem um die Lufthansa, die Quartalszahlen vorgelegt und sich im Tarifstreit auf ein Schlichtungsverfahren mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO geeinigt hat.
Wenig Verständnis für den Streik des Kabinenpersonals hat die Süddeutsche Zeitung. Der Ausstand, der in den vergangenen Wochen und Monaten eskaliert ist und bereits die Gerichte beschäftigte, ist unverantwortlich gegenüber dem Unternehmen, den anderen Mitarbeitern und vor allem den Lufthansa-Kunden. Es geht um die Interessen lediglich einer Minderheit der insgesamt mehr als 135.000 Mitarbeiter, die aber besonders mächtig ist. Lufthansa-Chef Spohr darf sich nicht erpressbar machen. Dennoch ist er zu Recht jetzt zu Gesprächen bereit, um das Problem endlich zu lösen. Nach Ansicht des Wiesbadener Kuriers hätte die Konzernführung den teuren Streik vermeiden können. Gespräche mit den verschiedenen Konkurrenzgewerkschaften in der Kabine hätte der Vorstand auch schon Wochen früher führen können. Erst unter dem Druck von etwa 1.300 abgesagten Flügen und tausenden verärgerten Fluggästen bricht Deutschlands größte Fluggesellschaft jetzt endlich zur Stichtung auf. Nun zur Bilanz der Lufthansa. Wie viele andere Airlines bekomme auch sie die Quittung für den unbegrenzten Wachstumskurs der vergangenen Jahre, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Einerseits schnurren die Gewinne zusammen. Steigende Kerosinpreise lassen die Kosten schneller anschwellen, als sie sich an anderer Stelle durch Einsparungen senken lassen. Niedrigpreise wie 9-Euro-Tickets für die Kurzvisite auf Mallorca waren zur Hochphase der Klimadebatte ein fatales Signal. Politiker fühlten sich geradezu ermutigt, nun kräftig in der Luftfahrt zuzulangen. Die jüngste Lufthansa-Bilanz zeigt, die Wachstumsbegeisterung ist in der Konzernführung geschwunden, die höhere Luftverkehrssteuer wird aber bleiben. Die Börsenzeitung schreibt, Lufthansa-Chef Spohr setzt zwei weitere Konzerntöchter auf Diät. Bei der Frachtsparte, der die Handelskonflikte und konjunkturelle Unsicherheiten zusetzen, wird die Flotte halbiert. Bei Austrian Airlines müssen Stationen schließen und Mitarbeiter gehen. Auch die Fastenkur beim Günstigableger Eurowings ist noch nicht vorbei. Spohr räumt beherzt im eigenen Konzern auf. Die Deutsche Fluggesellschaft hat sich Kapazitätsdisziplin verordnet und steht beim Ausbau ihres Angebots auf der Bremse. Doch mehr als ein Anfang ist nicht gemacht.
Und mit diesem Blick auf Diät und Fastenkur bei der Lufthansa endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Streit um die Zentralklinik in Flensburg. Streitpunkt sind Schwangerschaftsabbrüche. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.